Herzlich willkommen zum Podcast Cyber Security der Fakultät für Informatik an der Hochschule Mannheim.
Hallo, es ist wieder soweit. Cyber Security, schon die x-te Folge, die wir heute hier aufnehmen. Und mit mir heute wieder in unserem wunderbaren Podcast-Studio ist Fennig Lelage. Hallo.
Moin.
Und du hast dich ja schon letztes Mal vorgestellt, deswegen brauchen wir das jetzt nicht zu wiederholen. Als wir das letzte Mal zusammengesessen haben, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie ein Hacker, eine Hackerin vorgeht. Und haben ja so ein paar Bälle in der Luft gelassen, kann man ja sagen, und gesagt, das machen wir ein andermal. Und da haben wir versprochen, wir gehen nochmal getrennt aufs Tooling ein, also auf die Werkzeuge, die man so einsetzt, wenn man Penetration Testing macht. Und da simuliert man ja einen Angreifer, also insofern sind das ja ähnliche Werkzeuge. Ja, und das sollte unser Thema heute sein, also die Tools des Hackers und der Hackerin.
Genau. Da gibt es, wie bei so allem, es gibt einfach eine unglaubliche Vielzahl an Tools. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das heute ein bisschen strukturierter. Das heißt, wir gehen so nach Einsatzzweck vor. Das heißt, ich fange mal an mit dem, was man als junger Hacker, junge Hackerin am Anfang am ehesten macht. Und das ist Web-Pen-Testing oder eine der ersteren Sachen, weil es einfach so schön grafisch ist und man vieles dann im Browser auch direkt sieht, während man dann, wenn man in Netzwerktests drin ist, das wird alles immer ein bisschen abstrakter. Bei Web-Pen-Testing ist das Mittel der Wahl in der Regel Burpsuit. Es ist ein kommerzielles Produkt, aber es gibt eine kostenlose Community-Version, wobei die Pro-Version sehr zu empfehlen ist, falls man da Wege findet, die zu beziehen. Es gibt es auch ganz in Open Source namens SAP, aber wenig verbreitet, nicht so gute Oberfläche. Da macht es auf jeden Fall Sinn, mit Burpsuit zu arbeiten. Die Hauptidee davon ist, dass das Ganze ein Proxy ist. Das heißt, man schaltet dieses Tool zwischen sich selbst und den Internetbrowser. Das heißt, man kann selber genau sehen, was kommuniziert wird. Man könnte das einstiegsweise auch einfach mal machen, indem man in den Internetbrowser geht und die Entwicklertools aufruft und dann sich zum Beispiel den Netzwerkverkehr anguckt. Dann sieht man, was hin und her gesendet wurde. Und irgendwann denkt man, ich würde eigentlich auch gerne mal mehr davon sehen oder ich würde gerne das Ganze auch mir mal einfach pausieren und ein paar Parameter ändern und hin und her senden. Und das ist, was dieses Tool macht. Dazu baut es einen sogenannten, oder es benutzt einen Man-in-the-Middle-Attack. Das heißt, es wird sich dazwischen geschaltet und der Netzwerkverkehr aufgebrochen. Dadurch ist es möglich, diese Nachrichten zu pausieren. Man selber kriegt dann so dieses klassische Fehlersignal im Webbrowser. Achtung, hier wird irgendwie der Datenverkehr mitgehört. Aber da man das ja selber macht und sich auch nur seine eigenen Daten anguckt, ist das Ganze relativ harmlos und eine gute Möglichkeit, einfach mal zu sehen, was dieser Browser da macht und auch was für Services der aufruft, welche verschiedenen Server der macht, welche Daten runtergeladen werden, hat er gerade einen dieser bösen Google-Fonts, die es gerade nicht, die man nicht verwenden darf, oder gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten?
Ja, vielleicht muss man da als sozusagen für die Leute, die jetzt noch nicht so viel mit Web-Pen-Testing zu tun hatten, hinzufügen. Also wir reden ja von Web, also HTTP-Protokoll. Und das HTTP-Protokoll hat ja die Besonderheit oder den Vorteil, dass es rein Request-Response-orientiert ist. Also es gibt immer Anfrage, Antwort, Anfrage, Antwort. Und deshalb kann man sich das so wunderschön angucken. Ne? Man sieht, was schickt der Browser zum Server, man sieht, was kommt vom Server zurück. Und wenn man so eine Webseite sich vorstellt, wo so Grafiken und sonst irgendwas drin ist, sind das aber alles einzelne Anfragen. Also es kommt die äußere Seite, dann, also wird zuerst runtergeladen, dann löst der Browser das auf, dann sieht er, da wird ein Bild gebraucht, dann schickt er einen Request los, holt ein Bild und in der Burpsuit siehst du ja dann genau, welche Anfrage rausgeht, welche Antworten zurückkommen und kannst dir das sehr detailliert angucken. Und das macht es ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt versuchen würde, so ein reines Netzwerkprotokoll, wo wirklich auf dem Draht die ganze Zeit Daten hin und her flitzen, zu verstehen.
Genau, man kann sich das selber auch relativ gut vorstellen. So, man geht auf eine Internet-Website und sagt, ich würde mich gerne anmelden. Dann sagt der Browser, okay, man gibt dem Browser die Anmeldedaten. Der Browser guckt die sich dann an, leitet die an den Server weiter. Der sagt dann, okay, das hat geklappt oder nicht. Also es ist immer so ein ganz einfaches Ping-Pong hin und her. Und Burpsuit ist da ganz toll, weil man alles visualisiert hat. Das wird irgendwie vor allem einsteigerfreundlich alles gemacht. Man öffnet dieses Programm, sagt, ich will mir den Netzwerkverkehr angucken und man guckt sich, die Requests und Responses kann man sich angucken und dann kann man damit arbeiten. Dazu bietet Burp verschiedene Möglichkeiten. Das Klassischste ist der Interceptor. Da sagt man, okay, ich pausiere jetzt einfach jede Nachricht, die kommt. Und dann könnte man ja zum Beispiel mal gucken, was ist, wenn ich das Ganze irgendwie, das Protokoll ändere. Also wenn ich statt irgendwie ein Get-Request, einen Put-Request mache oder was ist, wenn ich irgendwelche Kleinigkeiten in den Daten verändern, was ist, wenn ich was weglasse. Vielleicht erwartet der Browser am Ende gar keinen Nutzername oder ähnliches, sondern sind nur so, man probiert einfach mal ein bisschen raus, aus. Das kann man auch pausieren und in den sogenannten Repeater schicken, dann speichert man sich das da und kann das Ganze auch nochmal analog machen, ohne dass man immer die Seite neu laden muss. Es gibt aber auch den Intruder, da kann man das dann reinsenden, da kann man dann Intruder trifft es ganz gut als Wort, also man nimmt ganz viele Datenrequests und schmeißt sie einfach mal dagegen, man kann es wiederholen, man kann damit eine DDoS-Attacke machen, man kann verschiedene Wordlists ausprobieren. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die dieses Tool bietet, und ich glaube, ich selbst habe bestimmt auch nur 50-70% aller Funktionen bis heute benutzt. Auch im Vorgespräch ging es gerade darum, was es dann noch für Möglichkeiten aus dem ganzen Netz ging. Also ein ganz mächtiges Tool, um im ganzen Web-Pentesting unterwegs zu sein.
Jetzt stellt sich natürlich der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin die Frage, wie kann das denn funktionieren? Meine Verbindung zu der Webseite ist doch verschlüsselt.
Genau, das ist, was ich eben kurz erwähnt habe. Das ist diese Man-in-the-Middle-Attack. Da wird der verschlüsselte Datenverkehr aufgebrochen, wie es so schön heißt. Dann ist der Datenverkehr nicht mehr verschlüsselt. Also in dem Fall ist es verschlüsselt von dir bis zu Burp und von Burp zum Browser. Glaube ich, dass der das in der Art und Weise macht. Da bin ich technisch nicht ganz so versiert drin. Ich weiß nur am Ende, ich kann die Daten mitlesen. Es gibt eine kleine Warnung im Browser drin, dass der Verkehr nicht mehr verschlüsselt ist. Aber solange man das Zertifikat von Burp installiert hat, gibt es keine Probleme davon.
Ja, du kannst bei Burp, kannst du entweder den Burp-eigenen Browser nehmen, da ist ja einer eingebaut. Der hat dann den Vorteil, dass der alle Zertifikatschecks quasi abgeschaltet hat, der meckert da nicht rum. Oder du musst halt in deinem Browser ein Burp-eigenes Zertifikat installieren und dann tut Burp halt so, als ob er, also der Burp ist ja der Proxy, der dazwischen sitzt, und dann kommuniziert dein Browser mit Burp und Burp stellt dann ein gültiges Zertifikat aus für zum Beispiel die Seite, die du angreifst. Das ist natürlich nicht wirklich gültig, aber da dein Browser Burp vertraut, funktioniert es dann, und gegenüber der Seite macht Burp dann einen normalen Request und sitzt dann quasi als Man in the Middle dazwischen. Also genau. Man kann die Zertifikate problemlos damit umgehen.
Genau, das Ganze funktioniert natürlich auch nicht nur im Webbrowser, also auch wenn ich ein Handy nehme, dann kann ich Burp Suite auf dem Laptop zum Beispiel als Proxy setzen, und dann installiere ich mir halt das Zertifikat in mein Handy. Früher war das relativ kompliziert, ich musste das letztens sogar mit einem iPhone mal wieder machen, und es geht in 3 Minuten und man hat das Ganze installiert und kann sich dann zum Beispiel auch den Datenverkehr von Apps angucken im Vergleich zum Webbrowser, da kann man sich die Entwicklertools angucken. Das hat man ja in der App normalerweise nicht. Da weiß man überhaupt nicht, was passiert im Hintergrund. Mit Burp kann man auch mal gucken, was da eigentlich alles an Seiten angeguckt werden. Also auch gar nicht, man muss gar nicht malicious unterwegs sein, sondern man kann auch einfach mal wissen, okay, was macht diese App hier eigentlich mit meinen Daten? Das ist ganz interessant für so ein bisschen Selbsttransparenz.
Uns nützt da ja auch das Fakt, dass alle Betriebssysteme die Idee eines Proxy-Servers unterstützen, weil es halt so viele Leute gibt, die halt nicht frei im Internet rumflutschen, sondern die in einem Firmennetz sind. Und um nach außen kommunizieren zu können, immer über so einen Proxy-Server, also einen Server, wo ich meinen Request hinschicke und der schickt ihn dann weitergehen müssen. Und das hat dann den Vorteil, dadurch ist es ein Betriebssystem-Feature. Ne? Auf Linux, Windows, macOS, Android, iPhone kannst du überall einen Proxy einstellen. Und wenn du da den Burp halt einstellst, dann läuft es da durch, wobei es auch manchmal Apps gibt, die das einfach absichtlich ignorieren. Ja. Aber wenn man das macht, ist es teilweise echt erstaunlich, wie viel so Apps nach Hause quatschen.
Ja. Das ist auch eins der Feature von Burp, ist eine Sitemap zusammenzubauen. Also der quasi jeder Request, der gemacht wird, wird einfach strukturiert gesammelt. Man kennt es von Webseiten, da ist es auch Sitemap. Wer wohin kommuniziert, und dann schaut man da so drauf und sieht so, okay, der hat hier gerade dahin und dahin telefoniert, und dann merkt man so, okay, der war noch plötzlich bei irgendwie Google Apps drin und plötzlich noch irgendein Payment Provider, obwohl ich noch gar keine Payments gemacht habe, und das Einzige, was noch fehlt, ist, dass er jetzt eine Schufa-Anfrage macht nebenbei. Das ist einfach eine sehr spannende Möglichkeit, das zu sehen, aber du hast recht, es gibt auch Apps, zum Beispiel den App Store, der erlaubt die Proxys nicht. Also wenn man Burp Suite hat, kann man sich keine Apps installieren. Als Proxy, finde ich immer ganz lustig, muss man kurz ausgehen in die mobilen Daten und sich installieren oder kurz den Proxy wieder ausmachen.
Ja, ist interessant, ne, dass sie genau das verbieten, aber sie haben ihre Gründe, vermute ich mal. Ja. So, jetzt vielleicht ist Burp damit abgeschlossen, oder wollen wir noch mal kurz darüber reden, wie man so, wenn man das einen Erstkontakt mit einer Webseite hat, damit vorgeht, oder geht das zu tief?
Also generell kann man sagen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Burp einzusetzen. Es gibt ganz tolle Videos im Internet, wo man lernt, einzelne Anwendungsfälle durchzuspielen. Aber vielleicht kann man ja mal so ein ganz einfaches Beispiel sich angucken. wie man das Ganze machen würde.
Ich kann ja mal erzählen, wie ich vorgegangen bin, als ich Pen testen durfte. Also jetzt wirklich nicht detailliert, aber du installierst dir halt Burp. Du nimmst dann, wir hatten natürlich die professionelle Edition. Ich glaube, bei der Community Edition kann man nicht speichern, ne? Das Projekt oder irgendwas ist
da. Nur temporäre Projekte, genau. Und man hat so Raid-Limits, also man kann zum Beispiel kein DDoS machen.
Ja, genau, aber ich hatte natürlich die professionelle Version. Du installierst das, du stellst das alles ein. Ich nehme jetzt mal einfach halber den eingebauten Browser und dann gehst du auf die Webseite. Und das Schöne ist ja, wie du schon gesagt hast, Burp protokolliert ja alles mit. Also du surfst einfach ganz normal darum. So als ob du dir das mal so anguckst, gehst in alle Ecken, guckst mal hier, guckst mal da und er protokolliert das mit und baut ja diese Sitemap auf und dann siehst du ja genau, aus welchen Seiten das besteht, welche URLs überhaupt gibt und welche Endpunkte dann aufgerufen werden und nach einer Zeit hat man halt so ein Gefühl, man guckt zum Beispiel nach Post-Request, ne? Da wurde was hingeschickt und dann guckt man sich an, welche Parameter wurden da übertragen und dann kannst du ja dieses eine Request-Response-Pärchen nehmen, draufklicken und sagen und das jetzt in den Repeater schicken und dann schickt er ja genau diese Anfrage in den Repeater und jetzt kannst du anfangen, daran rumzudrehen, drehst mal hier einen Parameter, guckst mal, was passiert, wenn du den Parameter rausnimmst, ne? Was kommt dann als Antwort zurück? Und so arbeitet man sich da eigentlich erstmal vor und versucht zu verstehen, was passiert, wenn ich was an welcher Stelle tue.
Es geht vor allem ums Verstehen. Also am Anfang, das ist ja nicht irgendwie noisy, sondern man schaut sich einfach ja auch seinen eigenen Datenverkehr erstmal an und man schaut, was gibt's für Parameter. Interessant ist dann, das hatte ich ja letztes Mal schon als Beispiel kurz erwähnt, man kann auch einfach mal Parameter hinzufügen. Also was ist denn, wenn man sich beim Registrieren direkt eine Rolle mitgibt? Schaut man mal, was passiert und sowas probiert man einfach ein bisschen aus und dafür ist Burpsuit ganz toll. Vielleicht noch eine kleine Anwendung, für das ich es immer verwende, bevor wir da zu tief einsteigen, ist einfach generell, wenn man Webseiten hat und dann gibt es zum Beispiel so APIs, also so Schnittstellen, mit denen man kommuniziert, da kann man auch einfach das Ganze mal versuchen, andere Schnittstellen zu finden, weil man muss, also die Webseite sagt einem ja nicht, was es alles selbst hat, sondern man kann damit durchprobieren und das Ganze auch sehr unauffällig die ganze Zeit im Hintergrund. Burp hat auch, ich glaube, das geht allerdings nur in der professionellen Version, so Erkundungstools, die dann einfach automatisiert auch ein paar Sachen probieren. Da muss man natürlich gucken, wie noisy das Ganze ist. Aber so als ersten Einstieg, um mal ein Gefühl davon zu bekommen, was diese Webseite eigentlich ist, ist es richtig toll. Mhm.
Gut, ich glaube, damit haben wir das als Werkzeug. Ja.
Genau. Abgehandelt, oder? Man kann vielleicht so als Gesamte sagen, also dieses Web-Pen-Testing hat am Anfang vor allem im Studium einen riesen Fokus, aber je länger man drin ist, desto mehr merkt man, dass die Webseite ja eigentlich nur der Einstieg in die gesamte Welt ist und viel mehr Server und Dienste noch hinten dran liegen. Da kommen wir später auch nochmal kurz dazu, zu Netzwerken. Vielleicht ein Feature, das man sich an den ganzen Sachen angucken könnte, wäre Passwörter, die man ja auch mit dem Burpsuit sich angucken kann, weil Passwörter sind eins der elementaren Teile, wie man sich im Netzwerk authentifiziert. In der nächsten Folge reden wir auch noch mal ein bisschen länger und im Detail über Passwörter. In der Regel ist es so, man findet Passwörter in zwei Varianten vor, gehasht und ungehasht. Also einmal mit, da ging es ja in der Kryptografie-Folge schon kurz drum, dass man da so eine Einwegfunktion drauflegt oder nicht. Wenn man selbst das Passwort eingibt, ist es häufig noch ungehasht und dann kann man sich das einfach angucken, was idealerweise auch nicht so sein sollte. Und wenn man diese Passwörter sammelt, kann man das entweder tun, indem man zum Beispiel Datenverkehr mitschneidet. Man kann aber auch gucken, wenn man einen Server, vielleicht ein bisschen weiter gedacht, wenn man einen Server gefunden hat und da liegen irgendwelche Passwort-Hashes drauf, dann muss man die natürlich irgendwie versuchen, wieder zurückzuverwandeln. Also jeder will natürlich Klartext-Passwörter haben, keiner will Passwort-Hashes, weil man in der Regel sehr wenig damit tun kann. Und da gibt es verschiedene Funktionen, die diese Passwörter hashen. Da ging es ja auch in der Kryptografie-Folge eben schon kurz drum. Zum Beispiel MD5 oder die SHA-Reihe. Und dann kann man verschiedene Tools verwenden, um das versuchen zurückzubekommen. Ist nicht so leicht und es wird auch immer schwieriger, weil die Passwörter ja auch immer länger werden. Auf der anderen Seite steigt die Rechenleistung der Computer ja auch mit an. Das ist die ganze Zeit so ein kleines Wettrüsten.
Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz ein Update geben für die Leute, die jetzt die Kryptografie-Folge vor längerer Zeit gehört haben, also Passwort-Hashen, heißt, es wäre natürlich brandgefährlich, ein Passwort im Klartext abzulegen. Das brauche ich ja auch gar nicht, weil ich muss ja nur wissen, dass du das Passwort kennst, was du mir mal gegeben hast. Also jage ich eine kryptografische Funktion über dein Passwort und ja, verwürfel es so ein bisschen und reduziere es auf einen Hash-Wert. Und den speichere ich ab. Und wenn du jetzt kommst, dann nehme ich dein Passwort, berechne wieder den Hash. Und da das ja immer dasselbe Ergebnis geben muss, beim selben Input, vergleiche ich die beiden miteinander. Und üblicherweise in jedem vernünftigen System liegen nur Passwort-Hashes auf dem System, niemals Klartext-Passwörter. Es gibt Firmen, die sind so doof, dass sie tatsächlich Klartext-Passwörter speichern, aber die gehören wirklich mit dem Cybersecurity-Knüppel geprügelt. Das heißt, du hast also immer eigentlich nur das Passwort in einer speziell mathematisch reduzierten Form. Und du kannst von dieser reduzierten Form nicht zurück zum Passwort. Du kannst nur Passwörter durchprobieren. Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Also ein Hash zu brechen heißt immer, ein richtiges Passwort zu raten zu dem Hash.
Genau. Und wie du vollkommen richtig gesagt hast, es ist, wenn man eine Firma findet, wo Klartext-Passwörter rumliegen,
lauft weg.
Genau, also es gibt Sachen, wo man sagt, oh, okay, hey, vielleicht haben die nicht dieses dritte Sicherheits-Backup, das irgendwie Leute empfehlen, wo man sagt, oh, ja, okay, es ist eine kleine Firma, passt schon irgendwie, solange sie irgendwie ein regelmäßiges Backup haben. Aber wenn irgendwo Klartext-Passwörter rumliegen oder Gott bewahre, man sitzt in der Firma, wo alle mit dem gleichen Passwort arbeiten, wo es heißt, ja, wir haben hier dieses eine Admin-Passwort seit 25 Jahren, das steht da irgendwo rum, aber nächste Folge mehr dazu. Dann ist das nicht in Ordnung. So, das ist wirklich was, dann, also wenn man als Pentester in einem System drin ist, wo Klartext-Passwörter rumliegen, weiß man, es gibt noch ganz schön viel mehr zu holen als nur das. Das erstmal so als Vorwort. Wenn man dann diese Passwort-Hashes hat, gibt es das große Problem, dass man sie eben nicht zurückentwickeln kann. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe diesen Hash und daraus mit genug Rechenleistung kriege ich das Passwort zurück. Es funktioniert nur genau umgekehrt. Ich kann alle möglichen Inputs versuchen, also verschiedene Eingaben und gucken, ob ich wieder zu diesem Hash zurückkomme. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten für. Erstmal prinzipiell, man könnte einfach Passwörter raten. Also man, das kennt man ja auch selbst. Also man könnte zum Beispiel überlegen, was ist diese Person, wir haben jetzt letztes Mal drüber geredet, man kann ein bisschen Informationen über die Menschen rausfinden, also der Klassiker, was ist deren Geburtsdatum, wenn man einen PIN sucht, aber auch was ist deren Lieblingstier oder was auch immer. In der Regel macht man das Ganze aber automatisierter mit verschiedenen Tools. Ich würde hier einfach mal Hashcat und John the Ripper in den Raum werfen. Das sind sehr interessante Tools in dem Kontext, weil sie ziemlich gut schaffen, sehr viele Passwortkombinationen durchzuprobieren. Die Passwortkombination überlegt man sich dabei meistens nicht selbst, sondern man versucht erstmal alle normalen Passwörter durchzubringen. Also es gibt vom Posterior, glaube ich, einen schönen Artikel, wo jedes Jahr das Passwort des Jahres gekürt wird, wo es heißt, es wird dieses Jahr am meisten verwendet, also muss es ja besonders sicher sein. So ist es leider im Regelfall nicht, sondern man soll ja ein einzigartiges Passwort haben, aber wenn man jedes Jahr in diese Top 10 Passwörter reinguckt, dann ist es halt, ich schaue gerade auf meine Tastatur, Querz oder es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder was auch immer. Und die gibt es einfach sehr häufig. Und die kann man ja einfach mal durchprobieren. Und dadurch, wenn man diesen Passwort-Hash lokal sich liegen hat, kann man das ja auch unbegrenzt häufig machen. Wenn das jetzt natürlich irgendwie eine Eingabemaske wäre, wo irgendwann heißt, okay, zu viele Eingaben, dann kann man das nicht so machen.
Ja, du findest bei einem Pentesting ein Passwort-Hash oder du kommst auf anderen Wegen zu so einem Passwort-Hash. Jetzt willst du das Passwort dazu wissen und jetzt setzt du diese Tools drauf an. Man kann im Allgemeinen dem Hash ansehen, was für ein Algorithmus das ist. Also wie das Passwort gehasht wurde ursprünglich. Manchmal kann man, also sagen wir mal, NTLM-Hash und MD4 kannst du nicht unterscheiden, aber das kannst du halt ausprobieren. Und dann gibst du das in einem Programm und sagst, okay, ich weiß, das ist diese Art von Hash-Algorithmus. Bitte probier durch. Und ich sag mal, bis zu 8 Zeichen, also auf meinem Rechner, der hier steht, kann ich 8 Zeichen in ungefähr einem halben Tag bootforcen bei NTLM, also bei einem bestimmten Verfahren. Aber normalerweise geht man mit einem Wörterbuch da rein. Ne? Also du und interessanterweise, ich habe gestern Nachmittag eine Mail verschickt hier an die Studierenden. Und zwar haben wir turnusmäßig versuchen wir die Passworte der Hochschule zu cracken und alle, die wir in 4 Stunden gecrackt kriegen, die kriegen eine E-Mail. Und ich habe eine hohe 3-stellige Zahl von Studierenden gestern angeschrieben und gesagt, hier, wir konnten euer Passwort brechen, weil eben das Passwort aus einem Wörterbuch stammte mit leichten Modifikationen. Also zum Beispiel Spider-Man, ja, und das I ist durch eine 1 ersetzt und das A durch ein @-Zeichen. Und das kennen diese Programme und das probieren die einfach ratzfatz durch.
Genau. Ja. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Man kann natürlich als geübter Mensch sehen, ob jetzt ein Passwort einen gewissen Hash hat. Es gibt aber auch natürlich, also welches Verfahren verwendet wurde, um diesen Hash zu erstellen. Es gibt aber natürlich auch für sowas Tools. Also zum Beispiel bei Kali vorinstalliertes Hash-Identifier, dem gibt man das und dann sagt er, ich bin mir zu 96% sicher, dass es ein MD5-Hash ist oder ein SHA-1 oder wie auch immer. Und dann hat man schon mal einen Anfang. Es gibt auch immer mal wieder die lustigen Momente, wo man was drauf guckt und denkt, oh, das ist total der krasse Hash und man merkt überhaupt nicht, dass es, ich sag jetzt mal, nur eine Base64-Funktion ist und es ist gar kein Hash, sondern es ist einfach nur Text. So, und dann sagt er so, ich habe keinen Algorithmus gefunden. Und dann merkt man so, okay, guck vielleicht selber noch mal ein bisschen drauf, weil die ja doch immer eine ungefähr gleiche Länge haben. Und wenn man dann einen Text hat, den man nicht direkt lesen kann, weil er irgendwie URL-kodiert war oder wie auch immer, fühlt man sich ein bisschen dumm, aber kommt auch manchmal vor.
Ja, also das heißt, wenn man in einer Firma sein Praxissemester macht und die haben die Passwörter zwar nicht im Klartext, aber Base64 verschlüsselt, auch der Moment loszurennen.
Auch das, ja. Genau, vielleicht für den Kontext, das ist keine Hash-Funktion, sondern einfach nur eine Möglichkeit, Text abzuspeichern.
Ja, um Medien zu übertragen, die keine Sonderzeichen übertragen können.
Genau.
Ja, da wird das einfach reduziert. Die 256 möglichen Zeichen werden auf 64 Zeichen reduziert. Also es wird quasi aufgeblasen.
Genau.
So, jetzt hast du Tools erwähnt. Magst du noch irgendwie mal auf die eingehen? Also du hast gesagt, da gibt es so verschiedene Tools, hast auch ein paar genannt.
Genau, also eins der Tools, das man am ehesten verwendet, ist Hashcat. Das ist einfach so ein ganz schönes klassisches Shell-Tool. Da sagt man, okay, man hat so eine Man-Page und sagt dann, okay, welche Parameter haben wir zum Beispiel? Weiß ich, das Passwort hat eine Mindestlänge von 8 Zeichen. Das ist ja so ganz klassisch. Man weiß, beim Registrieren hieß es, man braucht mindestens 8 Zeichen. Man braucht einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben. Oder man weiß sogar, in welcher Form die sind. Also man weiß, es kommen erst 4 Buchstaben und dann 3 Zahlen. Oder gibt es ganz vieles. Das gibt man dem als Input und sagt, mach mal. Und dann dauert es eine ganz schöne Weile, je nachdem, wie komplex das Passwort ist. Ich meine, wenn man hier die Studis in 4 Stunden durchbekommt, dann müssen die wirklich an ihren Passwörtern arbeiten. Ich mit meinen Rechenleistungen vor Ort bin meistens man scheitert ziemlich schnell. Also wir haben bei uns in der Firma hatten wir immer den lieben Brutus, das war so ein Großrechner, ein Desktop-Rechner mit sehr viel Leistung, der hat das Ganze ungefähr 1000-mal so schnell hinbekommen wie mein Laptop. Und dann hat man natürlich direkt viel mehr Leistung, die man da rauskitzeln kann.
Hashcats Besonderheit ist, dass Hashcat für Grafikkarten optimiert ist. Also hier in dem Rechner, der die 4 Stunden gelaufen ist, steckt eine 4090, also eine ziemliche High-End-Grafikkarte. Und je besser die Grafikkarte, desto schneller kann Hashcat damit arbeiten. Und du kommst dann in Milliarden, also je nach dem Hash-Verfahren kannst du bis zu 1 Milliarde Passwörter, 4 Milliarden Passwörter pro Sekunde durchprobieren. Also kommt, wie gesagt, aufs Verfahren an, weil es auf einer Grafikkarte läuft und dadurch hochparallel.
Ja. Und dann, also es gibt hier diese schöne Grafik, die kann man vielleicht noch irgendwo in die Beschreibung packen, dieses ganz klassische mit, wie lang muss ein Passwort sein und wie lange braucht man das, um das zu brechen, auch je nach Komplexität. Da gehen wir nächste Folge bei der Authentifizierung im Internet noch ein bisschen näher drauf ein. Aber es ist erstaunlich, so quasi ein Zeichen mehr denkt man, was ist das für ein Unterschied oder habe ich jetzt eine Zahl drin oder nicht, habe ich einen Groß- oder Kleinbuchstaben, aber angenommen man hat jetzt Großbuchstaben und Kleinbuchstaben, ist das Ganze ja quasi von 26 Zeichen werden es plötzlich 52, die man zur Option hat und das macht die ganze Berechnung natürlich um ein Vielfaches komplizierter. In der Regel versucht man aber eher irgendwelche Wordlists oder andere Sachen zu verwenden. Der Klassiker, ich weiß gar nicht, ob der immer noch verwendet wird, ich habe ihn länger nicht mehr verwendet, ist die rocku.txt. Der hat einfach immer die aktuellsten oder die meistverwendetsten Passwörter drin, sind auch etliche Millionen bis Milliarden. Gibt es auch bei Kali Linux vorinstalliert, muss man nicht extra runterladen. Oder irgendwelche anderen Wordlists in dem Rahmen. Eine andere Option ist, die ich in letzter Zeit immer mal wieder ganz gerne mache, ist einfach unsere lieben KIs zu verwenden. AIs, wie man es benennen will. Weil die können sowas natürlich auch gut. Man sagt, man hat hier irgendwie ein Konzept, man hat hier folgende, man weiß Folgendes, weil wenn man zum Beispiel schon 5 andere Passwörter gecrackt hat und dann kann der einem einfach auch Wordlists erstellen. Das ist eher so ein neumodisches Ding, was so zeigt, das ist zum Beispiel ein Use Case, wenn man dass man das gut verwenden kann, um es später tatsächlich zu verwenden, muss man natürlich trotzdem wieder die Tools verwenden. Apropos, ich habe vergessen, es gibt natürlich noch mehr als Hashcat. Es gibt zum Beispiel auch John the Ripper. Das hat dann einen anderen Fokus gesetzt. Während Hashcat ja besonders gut ist, Grafikkarten zu verwenden, war, glaube ich, bei John the Ripper konnte der besser mit CPU-Leistung umgehen. Und so kann man dann auch immer gucken, je nachdem, was habe ich für eine Hardware verfügbar, was für ein Passwort-Hash habe ich da rumliegen, wie viele Passwort-Hashes, kann man immer so ein bisschen verschiedene Tools verwenden. Und es gibt bestimmt auch noch 100 andere, die aber nicht mehr so häufig vorkommen.
Ja, ich denke auch, also mit Hashcat und John the Ripper hat man ja, das sind ja am besten ausgebauten Tools. Das eine läuft auf der Grafikkarte, das andere auf der CPU und was will man mehr? Also das sind ja auch die mit dem besten Support, denke ich, in der Community.
der Klassiker auch immer, man sagt, oh verdammt, jetzt kann ich meinen Laptop nicht zuklappen, weil da wird gerade irgendwas gecrackt, oh, wir müssen in die Mittagspause, ich muss meinen Laptop hier stehen lassen, wie schaffe ich es jetzt, dass der Bildschirm nicht ausgeht, dass der Akku nicht leer geht, das sind dann immer so Klassiker, wenn man denkt, ah ja, das ist ja nur ein 4-Zeichen-Passwort oder ein 6-Zeichen oder 8-Zeichen, wie auch immer, und denkt so, ah, das macht man mal eben, und dann sieht man so die Prozent so von 0,5%, 1%, 2%, merkt man, okay, vielleicht muss die Mittagspause noch ein bisschen warten oder wir müssen das ein bisschen anders lösen, weil man vor allem als Mensch diese exponentielle Komplexität einfach nicht gut greifen kann. Also wenn man sagt, ob es jetzt 7 oder 8 Zeichen sind oder 10, ich meine, es sind ja nur zwei Zeichen unterschiedlich, aber die Rechenleistung ist um ein Vielfaches mehr.
Aber Hashcat ist da ja relativ nett. Hashcat sagte ja, was für eine prognostizierte Zeit es braucht, bis es den gesamten Bereich durchgesucht hat. Und das ist dann schon erstaunlich, wenn man von 7 auf 8 Zeichen geht und es springt von Minuten auf einen halben Tag. Dann weiß man, oh, okay, da gehe ich jetzt besser mal nach Hause und lasse es über Nacht laufen.
Ja, genau. Das sind so ganz Klassiker. Oder dann sagt man, okay, ich packe das doch lieber noch auf irgendeinen Server, wo das dann irgendwie läuft und ich was anderes in der Zeit machen kann.
Wärst das zu Passworten oder würdest du noch was sagen wollen zu verschiedenen Hash-Verfahren oder ist das eher ein anderes Thema?
Ich würde sagen, das reicht für diese Woche, weil wir für diese Folge, weil wir das nächste Mal uns viel damit beschäftigen werden, wie Passwörter generell funktionieren, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Da geht man bestimmt auch nochmal kurz auf Kraken drauf ein.
Okay, weil dann kann man dann ja nochmal besprechen, wie man es diesen Tools schwer machen kann, ne? diese Passwörter zu brechen.
Ja, also es gibt ja immer so die Fragen, was ist ein gutes Passwort? Und Leute kommen immer mit, oh, ich habe mir jetzt das krasseste 4- oder 10-stellige Passwort, Klein-, Großbuchstabe, sonst irgendwas gemacht. Aber wenn man jetzt so Tools drauf ansetzt, dann ist ihnen ja relativ egal, ob das jetzt 6 Zeichen kompliziert sind oder 6 Zeichen ein Wort, solange es keine Wörterbuchattacke ist, keine Dictionary-Attack, sondern er probiert einfach alles durch. Das heißt, es wäre zum Beispiel viel sicherer, wenn man einfach seine 5 Lieblingshaustiere der letzten Jahre vielleicht nur mit ein paar Zahlen drin verwendet, dann ist ein total langes Passwort, braucht ewig, um gecrackt zu werden.
Außer die stehen im Wörterbuch.
Außer die stehen im Wörterbuch, aber man kann ja natürlich auch da Variationen reinbringen, sodass es plötzlich nicht mehr im Wörterbuch stehen kann. Also indem man mal einzelne Zeichen ersetzt, indem man einen Buchstabe weglässt, irgendwas in eine Zahl reinmacht. Also ab einer gewissen Komplexität kommt man da auf jeden Fall schon mal sehr viel weiter, als wenn man sagt, man hat jetzt ein 6-stelliges Passwort, das besonders komplex ist. Weil wir haben irgendwie in den letzten Jahrzehnten war immer eine der Grundsachen mit, wir machen ein Passwort, das möglichst schwierig für den Menschen zu merken ist, aber für eine Maschine, die muss sich ja nichts merken, die kann es einfach durchprobieren.
Ja, aber ich muss jetzt an der Stelle ergänzen, also als ich da meinen Lauf gemacht hatte mit den Passwörtern, da war auch, da habe ich zufälligerweise Kolleginnen auf dem Flur getroffen. Ich sage, ah, dein Passwort ist heute auch gebrochen worden. Und dann sagte sie, wie kommst du darauf? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch der Name von einem Haustier, was ich vor ein paar Jahren hatte und modifiziert. Ich sage, ja, aber irgendjemand hatte vielleicht schon mal ein Haustier mit so einem Namen. Und die Modifikation, was Menschen sich ausdenken, ist halt immer begrenzt. Ja, und die Leute kommen halt immer darauf, Wort hinten Zahlen anhängen und dann nochmal ein Ausrufezeichen. Und das kennen halt die Tools alle. Also ich glaube, wirklich sicher bist du, also wirklich gut aufgestellt bist du nur mit einem rein zufälligen Passwort. Das kannst du zwar nicht merken, aber es ist sicher.
Genau, ist das auf jeden Fall deutlich sicherer als jetzt irgendwie einen normalen Namen. Also ich meine, die Menge der Namen sind begrenzt. Wenn man jetzt allerdings irgendwie 5 Namen hintereinander hängt, dann fängt auch schon da die Komplexität an.
Das ist richtig, ja, klar. Vor allem, wenn du beim Cracken nicht weißt, dass das eine mögliche Variante ist. Weil das würde ich ja nicht testen. Ich würde ja nur sagen, nimm das Wörterbuch, modifiziere es. Ich würde aber nicht sagen, geh her und probiere immer 8 Wörter hintereinander zu setzen aus dem Wörterbuch.
Genau, also bei meinem Passwortmanager gibt es auch die Option, ob ich ein Passwort oder eine Passphrase erstellen will. Also dann nimmt er auch einfach 3, 4, 5, da kann man sagen, wie viele Wörter da hintereinander packen soll. Und dann hat man plötzlich ein Passwort, das man selber, man sieht es und denkt, es ist doch gar nicht so kompliziert, aber es hat halt 50 Zeichen. Aber man selber, dadurch, dass es Wörter sind, die man kennt, mit denen man öfter arbeitet, kann man die sehr viel schneller runterschreiben, als wenn man da jetzt ist und man guckt, okay, C, großes F, 3, weil... Genau, da muss man natürlich gucken, was die Anwendungsfälle sind. Wenn man jetzt, da kommen wir auch in der nächsten Folge dazu, mit Passwortmanagern arbeitet, dann sollte man möglichst komplizierte Passwörter nehmen, die automatisch generiert sind. Die werden eh weggespeichert und man guckt sie sich nie wieder an.
Gut, also das heißt, wir verschieben mal das ganze Thema Passwort. Was ist ein gutes Passwort? Also wir haben jetzt darüber geredet, wie man sie cracken könnte, wie man jetzt ein gutes Passwort macht, was nicht gecrackt werden kann. Schieben wir einfach mal ein bisschen nach hinten noch. So, jetzt haben wir uns angeguckt, wir haben ein Web-Pen-Testing gemacht. Wir haben dabei vielleicht ein Passwort gefunden. Wir haben das Passwort jetzt gecrackt. Wir wissen, dass der Administrator dieses Unternehmens das Passwort Mutti123 hat. Und jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Wir könnten ja jetzt noch weitere Tools einsetzen, um die Sicherheit weiter zu untersuchen in unserem Pentest. Was würden wir jetzt als nächstes tun?
Genau, die Menge der Anwendungsfälle in einem Pentest ist immer sehr, sehr groß. Ein weiteres Beispiel wären zum Beispiel Netzwerke, wo man sagt, da kann man sich ein bisschen den Netzwerkverkehr angucken. Wenn man sich den Netzwerkverkehr angucken will, so kann man so ein bisschen die Analogie zu Websuit machen, gibt es Wireshark. Das funktioniert vor allem noch bei HTTP-Traffic sehr gut oder bei anderen Protokollen, die eben nicht HTTP oder HTTPS sind, kann man sich richtig toll angucken, was gab es hier für DNS-Requests im Netzwerk und so weiter. Allerdings, sobald die verschlüsselt sind, verliert man ein bisschen an Informationen da drin. Außer man macht noch zufällig nochmal ein Proxy mit rein, aber das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. In der Regel ist es aber eine gute Möglichkeit zu sehen, was gerade so in dem gesamten Netzwerk passiert oder ob jemand von hier was da rumsendet. Und vor allem für so lokale Netzwerkanalysen sind das richtig gut, weil auch intern, vor allem in Firmen, wird auch noch viel HTTP kommuniziert. Wirklich viel. Was man manchmal auch nicht denkt. Oder in anderen unverschlüsselten Protokollen. Also es gibt ja auch DNS-Requests, die verschlüsselt werden könnten, wenn man will, aber es macht ja auch kaum jemand.
Aber so richtig rocken oder so richtig rockt Wireshark ja nur, wenn du den Netzwerkverkehr auch sehen kannst. Also wenn zum Beispiel ein WLAN ist, was nicht verschlüsselt ist, oder du irgendwie nah an dem Backbone des Netzwerks bist, weil auf einer Dose hier würde ich ja jetzt nichts sehen.
Genau, also für mich ist auch so Wireshark so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Das war so vor 20 Jahren oder damals, als ich noch angefangen habe. Ich habe letztens lange gegoogelt, um Tool wieder den Namen zu finden. Ich glaube, es war Kain und Abel oder sowas. So ein ganz klassisches Netzwerk-Anguck-Tool. Damals noch mit dem ganz wichtigen und eigennützigen Ziel, das Passwort zur Fritzbox rauszufinden, um die Internet-Einstellungen, die irgendwie mein Vater mir gesetzt hat, rauszubekommen. Habe ich damals nicht hinbekommen. Die Lösung war ein Keylogger und habe gesagt, ob er sich mal kurz bei mir anmelden kann. Mal gucken, ob er diesen Podcast hört. Vielleicht findet er heute was raus. Aber genau, also früher total wichtig. Heute muss ich sagen, dank der Verschlüsselung ist es endlich mal einer der Sachen, wo man sagt, das ist ein Angriffsvektor, der immer kleiner und weniger relevant wird.
Ja, und auch weil wir die inzwischen ja einfach die Netzwerke anders funktionieren. Wir haben ja durch die Art und Weise, dass wir jetzt eigentlich immer Switches haben und die Switches immer nur noch für einen Rechner die Daten auf die Dose setzen, jetzt erstmal größere Schwierigkeiten, so blind pimmt Wireshark irgendwas zu sehen.
Genau. Das ist auf jeden Fall, hat sich über die Zeit sehr verändert und das ist wie bei so vielen im Pen-Testing. Ich bin jetzt noch nicht so super lange in dem Business, aber ich merke jetzt auch schon, wie sich Sachen irgendwie shiften, von wo man merkt, okay, vor ein paar Jahren war das noch total relevant und jetzt gucke ich mir das an und merke, okay, hier finde ich eigentlich gar nichts mehr, weil natürlich die Sicherheit würde auch die ganze Zeit nachgeschärft und wenn man dann merkt, hier gab es immer einen riesen Angriffsvektor, dann versucht man den zu reduzieren. Es gibt manche Sachen, die sind einfach sehr, sehr schwierig zu ersetzen, wie Passwörter, deswegen ist dieser Angriffsvektor die ganze Zeit da, wobei es da inzwischen auch bessere Lösungen gibt als einfach nur ein normales Passwort, aber am Ende gibt es einfach viele Möglichkeiten. Wo wir beim Thema Netzwerke sind, wäre vielleicht noch ein zweites Element, das ganz interessant ist, ist einfach die Netzwerkanalyse, also ohne irgendwas direkt kaputt zu machen, kann man ja einfach mal schauen, was in diesem Netzwerk gerade so passiert. Da ist Nmap ein tolles Tool, so eins der Klassiker, das benutze ich auch zu Hause, so wirklich nur irgendwie, ich habe vergessen, was die IP-Adresse von meinem Server ist, passiert mir relativ häufig leider. Und dann kann man einfach so kleine Anfragen machen und einfach mal alle IP-Adressen durchprobieren und anpingen. Oder man hat einen Server und will noch wissen, ob auf einem anderen Port was läuft und klopft einfach mal breit an jedem Port an und wenn was antwortet. Oder auch nur irgendein Port sagt, nee, ich gebe keine Antwort, dann merkt man das ja auch, dass da irgendwas ist. Und dann hat man für Scoping, das wir das letzte Mal hatten, hat man plötzlich wieder einen neuen Angriffspunkt, wo man merkt, okay, warum ist jetzt hier auf dem einen Server, warum antwortet hier gerade was nicht mehr oder warum antwortet hier was? Und so baut man einfach seine Informationen immer weiter aus.
Vielleicht nochmal aus didaktischen Gründen, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie weit, wenn du jetzt sagst Ports und so weiter, das funktioniert. Also vielleicht nochmal für den Kontext. Also du hast ja in einem Netzwerk verschiedene Rechner, die irgendwie in diesem Netzwerk miteinander kommunizieren können. Und jeder Rechner hat eine Adresse. So, das ist mehr oder weniger das, was man weiß. Aber damit jetzt der Rechner, wenn jetzt mein Rechner mit deinem Rechner reden will, damit der überhaupt, also ein Rechner kann ja mehrere Dienste anbieten. Also zum Beispiel kann es ja sein, dass du bei dir, ich könnte bei dir E-Mails abholen, aber mich auch remote bei dir einloggen. Und damit man diese Dienste unterscheiden kann, gibt es halt zu der IP-Adresse nochmal diesen Port, eine Portnummer. Und es ist vereinbart üblicherweise, welcher Dienst unter welchem Port läuft. Also 22 wäre zum Beispiel SSH, dann könnte ich mich auf deinen Rechner verbinden. 80 wäre HTTP, ne, und so weiter. Und das ist natürlich eine wichtige Information, weil ich kann gerade durch die Ports, auf die ein Rechner reagiert, kann ich sehen, welche Dienste er wahrscheinlich anbieten wird. Und wenn ich merke, der antwortet auf 443, dann weiß ich, ah, da kann ich mit HTTPS, also ich kann Webanfragen dahin schicken. Wenn der auf Port 22 antwortet, weiß ich, ah, der kann SSH oder 25, der kann E-Mails annehmen. Und das ist halt eine total wichtige Information, weil dann von da aus kann ich ja weiter bohren.
Ja, vielleicht noch eine Analogie, die ich damals, womit ich es mir in meinem Bachelorstudium damals merken konnte. Also man kann sich vorstellen, das Ganze ist irgendwie ein Dorf, also das Netzwerk ist wie ein Ort. Es gibt einfach ganz viele Häuser, es gibt Hochhäuser, das sind so die Server, da gibt es einfach ganz viele Sachen, die ist. Und Nmap macht eigentlich nichts anderes als bei diesem Server, wenn man annimmt, jede Tür in diesem Hochhaus ist eine der Dienste, die potenziell angeboten werden könnten, geht Nmap einfach mal hin und klopft. Und
rüttelt.
Und fragt, ob jemand antwortet. Und das ist relativ, wie wir das letzte Mal als Begriff gelernt haben, stealthy. Also das ist relativ leise, weil du klopfst einmal, sitzt zwar in der Wohnung und wunderst dich, okay, passiert nichts. Wenn man jetzt sagt, okay, liebes Nmap, mach's doch mal ein bisschen härter und dann wird einfach mal gegen die Tür ein bisschen getreten und vielleicht wird am Ende auch versucht, die Tür einzutreten. Dann wird immer mehr, aber man guckt halt oder man merkt dadurch, ob irgendwas hinten dran läuft oder ob jemand sagt, ich bin gerade nicht da, dann merkt man, okay, das ist dann so, hier ist irgendwas und wie du schon gesagt hast, dann findet man raus, okay, hier läuft ein Mail-Server, hier läuft ein Web-Server oder warum ist dieser Port 8080, der ganz gerne für eigene Services verwendet wird, die man gerade selbst hochgezogen hat von irgendeiner Software, warum läuft hier eigentlich gerade was drauf? Kann man sich ja mal angucken.
Ja, und du hast manchmal auch wahnsinnig irre Erkenntnisse. Also ich kann mich an einen Pentest erinnern, an dem ich teilgenommen habe. Und da haben wir auch einen Nmap-Scan von einem Netzwerk gemacht und dann antwortete ein ganz obskurer Port. Ich habe die Nummer jetzt leider vergessen. Und dann habe ich nachgeguckt, dann habe ich gesehen, okay, es gibt so eine Datei, etc Services. Da steht zu jedem Port drin, welcher Service da erwartet werden kann. Das muss nicht so sein, aber es ist, sagen wir mal, ein Hinweis. Und dann stand da OFTP2. Ich sage, was ist OFTP2? Nie was von gehört. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es endete am Ende mit einem CVE, weil da lief ein spezieller Dienst, der heißt OFTP2. Den kennt kein Mensch, der wird aber in der Industrie sehr viel benutzt, gerade in der Automobilindustrie. Und die klassische Implementierung davon, die habe ich mir dann angeguckt und die hatte eine Directory Traversal Schwachstelle und am Ende ist tatsächlich eine Security Advisory rausgefallen. Ja, also nur, weil bei Nmap ein ungewöhnlicher Port geantwortet hat, hab ich dann am Ende tatsächlich in dieser Software, die hinter diesem Port lief, eine Schwachstelle gefunden. Aus ethischen Gründen tatsächlich nicht im Rahmen von diesem Kundenprojekt, weil dem Kunden geht es ja nicht darum, dass du die Software, die er einsetzt, zwangsweise brichst, sondern geht ja erstmal, dass du sagst, oh, da ist potenziell eine Schwachstelle. Also es war quasi getrennt davon, aber diese Idee, dieses OFTP2-Protokoll sich mal anzugucken mit all seinen Besonderheiten, ist tatsächlich aus dem Nmap-Scan rausgefallen, weil niemand in der Firma hatte jemals was von diesem Protokoll gehört.
Ja. Und es gibt auch, also so, um ein bisschen wieder mehr in die Realität zu gehen, es gibt relativ häufig auch einfach einen Drucker, der irgendwo in einem Netzwerk steht, irgendwelche Ports offen hat, wo man vielleicht auch sagen kann, hey, gib mir doch mal die letzten 10 Dokumente, die du gedruckt hast, die teilweise auch keine Authentifizierung haben, weil ein Drucker hängt ja normalerweise nicht im Internet, sondern der steht irgendwo rum. Warum sollte denn da noch irgendwas sein? Aber Drucker sind sowieso ein Ding für sich. Also man kann auch teilweise hingehen und irgendwie die Festplatte austauschen und die letzten 5000 Dokumente, die gedruckt waren, sich rausnehmen. Also, aber da will ich gar nicht zu sehr eingehen. Ich bin gerade noch, als du das erzählt hast, musste ich noch mal kurz nachgucken. Ich habe mal ein Tool verwendet, das hieß Nikto. Das war ganz interessant. Das konnte nämlich auch diese Tool, hat ganz viele dieser Ports gemacht und hat immer versucht, irgendwelche obskuren Services zu finden. Und das hat das Ganze ziemlich noisy gemacht. Also das hat wirklich so mit, ich gehe jetzt durch, was komme, was wolle. Aber am Ende hat es immer ziemlich interessante Ergebnisse gehabt und ganz viele spannende Vektoren und hat aber auch Software gefunden auf diesen Ports und hat geguckt, ob die gerade aktuell ist oder nicht. Also es ist auf jeden Fall nichts, wo man versucht, möglichst unauffällig zu sein. Aber wenn man irgendwo ist und sagt, okay, komm mal, was wolle, ich möchte jetzt Informationen bekommen, dann gibt es auch noch viel mehr Tools als Nmap.
Nmap ist so der erste Überblick. Ne? Du kannst Nmap ja sehr leise betreiben. Da muss ein Administrator schon sehr aufmerksam sein, um zu sehen, dass du ihn gerade gescannt hast. Bis hin zu, wie du sagst, er tritt die Tür ein. Du kriegst natürlich immer mehr Informationen, je mehr gegen die Tür hämmerst. Bis hin am Ende zu der Information, was für eine Betriebssystemversion läuft da. Weil Nmap enthält Routinen, die so besondere, also jedes Betriebssystem verhält sich immer so ein bisschen anders, wenn man mit ihm kommuniziert. Und obwohl es eigentlich nur sagt, geh weg, ja, ich habe die Tür ist zu oder du darfst durch diese Tür nicht durch, kann Nmap in vielen Fällen ableiten, oh, das ist offensichtlich ein Windows, was älter ist als, oder das ist ein Linux, oder das ist das und das. Und das ist natürlich eine super wichtige Information, die man dann auch kriegt.
Ja, um zur Analogie zurückzukommen, also wenn da jemand hinter der Tür mit einem anderen Dialekt ruft, dann weiß man direkt, okay, ich bin vielleicht gerade eher in Berlin als jetzt woanders. Also ganz häufig geht es um Details, die man da rausbekommt. Vielleicht hat man das auch selber schon mal gesehen, wenn man auch einen Webserver oder sowas aufruft, der nicht da ist, dann steht da manchmal auch ein Error, wo dann drin steht Apache 2.4.11 und das, also irgendwie einfach so kleine Informationen, die dann reichen, um mehr Informationen über das System zu bekommen, eine andere Schwachstelle zu finden, die damit noch verknüpft ist. Und man merkt, oh, hier gibt es zwei Services, die wurden beides letztes Mal, haben beide eine Versionsnummer, die zum letzten Mal im Oktober 2022 geupdatet wurde. Vom anderen weiß ich zwar die Versionsnummer nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch ungefähr um den Zeitraum ist und die andere eine Schwachstelle. Also ganz häufig geht es auch Informationen zu sammeln und am Ende daraus was Neues zu machen.
Mhm. Netzwerk fertig oder machen wir noch was mit dem Netzwerk?
Das glaube ich auch noch eine von Miriam Völler-Nord eine Folge dazu gibt. Zum Netzwerke gibt es, glaube ich, würde ich es hier lassen, bevor ich ihr zu viel vorwegnehme.
Okay, das habt ihr untereinander abgesprochen, das weiß ich nicht. Web haben wir, Netzwerk haben wir, wir haben Passwörter uns mal angeguckt jetzt. Was ist noch in deiner Werkzeugkiste?
Vielleicht eine der Sachen, die noch ganz interessant sind, sind Datenbanken. Das ist ja so ein Begriff, den hat man schon ganz häufig gehört. Ich war damals bei der Vorlesung namens DB, habe ich die Deutsche Bahn erwartet, aber es waren die Datenbanken. Das sind die fundamentalen Sachen von Services und Servern. Da werden alle Daten drin gespeichert. Das heißt, man will da eigentlich Informationen zu bekommen. Auf der anderen Seite sind die nicht irgendwie ganz weit hinten im Backend versteckt, sondern die müssen ja die ganze Zeit aktiv auch diese Daten bereitstellen und zur Verfügung stellen. Als ich angefangen habe mit dem Studium, gab es immer so ganz klassische Webshops oder sowas, wo man SQL-Injections drin hatte, heißt es dann. Also es ist eine Schwachstelle im SQL was eine oder SQL, was die Sprache ist, die Datenbanken reden. Gibt es einfach ganz viele Informationen, die rausziehen kann. Das würde heute auch immer seltener. Aber man kann das vielleicht mal an so einem kleinen Beispiel zeigen, weil das relativ eingängig ist und erzählt oder einem beibringt, wie eigentlich so Systeme kommunizieren. Das heißt, man stellt sich vor, man geht irgendwie auf so einen Webservice oder einen Shop, wir können auch einfach sagen Amazon und gibt einfach, oder einen anderen Online-Einkaufsdienst und gibt da in die Leiste ein und sagt, okay, ich hätte gern Bücher. Und früher, TM, ist dann dieser Service hingegangen, hat gesagt, okay, gib mir alle, gehen diese Datenbanktabelle und gib mir alles, was den Namen Bücher hat. Das heißt, es ist einfach direkt in die Datenbank gegangen und hat geguckt, gib mir das zurück. Heutzutage versucht man da so Zwischenschichten einzulegen, damit es nicht passiert. Also, dass man sagt, okay, bevor du das machst, entferne bitte alle Zeichen, die nicht so ganz passen. Oder entferne alle andere Elemente, geh nicht zu tief rein. Aber theoretisch ist es immer noch heute so, dass man irgendwas eingibt, das wird verarbeitet und kommt in der Datenbank an. Und man will natürlich dieser Datenbank möglichst viel Informationen entlocken. Und da gibt es verschiedene Tools, die dafür verwendet werden können. Eins dafür ist SQLMap, das ist dafür das bekannteste. Da kann man einfach sehr viele Informationen über Datenbanken abfragen oder einfach mal sagen, okay, ich kann auf folgende Elemente zugreifen. Vielleicht gibt es ja auch noch mehr, wo ich nicht drauf zugreifen darf. Zum Beispiel die Authentifizierungstabellen. Also wo sind die Nutzer gespeichert? Ich selber darf zugreifen auf, wo sind die Waren gespeichert? Aber ich würde vielleicht auch gerne wissen, wer alles sonst in dieser Datenbank rumhantieren darf.
Vielleicht SQLMap muss man dazu sagen, das probiert halt ziemlich brutal die Dinge durch. Das macht extrem viel Krach, um in unserer Noisiness-Metapher zu bleiben. Also ein SQLMap-Lauf, den zu übersehen als Administrator oder Administratorin, das ist schon eine Leistung, ja, weil es geht ja normalerweise her und du sagst, oh, ich habe hier ein Feld und ich habe das Gefühl, das geht in die Datenbank. Jetzt probier doch mal durch, ob da eine SQL Injection funktioniert. Also das heißt, er geht dann hin und hämmert da jede Menge Sonderzeichen rein und probiert dann Dinge durch nach und nach. Und das geht ja immer schief, bis es vielleicht irgendwann mal Erfolg hat. Und es führt also zu sehr viel, sehr obskuren Anfragen auf dem System. Also ich sehe das ja auch manchmal bei unserem System, wenn jemand versucht, so eine SQL-Injection zu finden, das spritzt nur so in den Logfiles einen um die Ohren. Also es ist ein sehr, sehr auffälliges Werkzeug.
Genau, das ist vor allem dann, wenn man irgendwie schon tiefer im System drin ist. Und wie gesagt, also heutzutage, ich habe schon lange keine mehr in freier Wildbahn gefunden. Also es ist eher so ein didaktisches Beispiel, um damit zu lernen, wie Systeme funktionieren. Garantiert gibt es die auch noch zuhauf irgendwo auf Webseiten, das möchte ich nicht verleugnen. Aber vor allem, wenn man jetzt was Neues aufbaut, dann benutzt man eigentlich irgendein Framework. Und ich sage jetzt mal, wenn irgendwo im Hintergrund ein Flask oder Django läuft, die abstrahieren das alle automatisch. Außer man baut es bewusst ein und sagt, ich hätte gerne eine direkte Abfrage in SQL. Das kann man heutzutage auch immer noch machen, wenn man unbedingt will, aber es ist auch ein bisschen wie Wireshark, geht es einfach zurück als Angriffsvektor.
Ja, es hat sich langsam endlich rumgesprochen, dass man SQL-Anfragen nicht aus Strings zusammenbaut.
Genau, also dass man nicht einfach sagt, zwei Sachen zusammennehmen und dann direkt aus der Datenbank fragen, sondern dass man dann tiefer, also diese Abstraktionsebene einfach einzieht. Mhm. Und das macht das Ganze auch sehr viel einfacher als Admin, weil man muss ja selber immer überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, Strings anders aufzuschreiben, und es gibt ganz schön viele Möglichkeiten davon, aber wenn man irgendein Framework hat, das das einfach für einen selbst alles übernimmt, oder wenn man jetzt nicht als Admin, sondern als Coder dahin geht und sagt, okay, bevor ich jetzt einfach nur man nehme den Text von der Website und dann überlegt man selbst, was alles kommen könnte, sondern man sagt, man nimmt diese Bibliothek oder das ganze System hat das schon eingebaut, dann ist das sehr, sehr viel einfacher und spart einem viel Arbeit und erhöht dabei auch noch die Sicherheit. Also man muss das Rad ja nicht neu erfinden.
Ja, wobei ich sagen muss, in Studierendencode und in gewissen Foren im Internet und auch bei ChatGPT habe ich schon SQL-Injections gesehen, also wo einfach das, was die Leute hinprogrammieren, also ich mache auch manchmal diese Vorlesung Webentwicklung, was sie dahin programmieren, sind einfach welche drin, oder auch was du im Internet so als Beispiele findest. Also gerade wenn du bei PHP in die Foren guckst, in 30% der Fälle sind die Beispiele keine gute. Sollte man nicht copy-pasten, das endet nicht gut.
Ja, man muss da vielleicht auch nochmal meine Sicht von dem Ganzen drauf sehen. Ich denke mir die ganze Zeit, oh toll, es gibt neue, schöne IT-Lösungen. Ich benutze die, aber es gibt natürlich auch viele Menschen in diesem Internet und viele IT-Fachmenschen, die sagen, oh, das haben wir schon immer so gemacht, das bleiben wir dabei. Oder man hat Systeme, die seit 20 Jahren stabil laufen, und dann sagt man, oh, bevor ich jetzt nochmal was Neues probiere, lasse ich das alte lieber laufen. Und wir haben noch nie eine Bibliothek benutzt, die SQL-Injections filtert. Warum sollten wir jetzt damit anfangen? Bisher hat es doch auch geklappt. Und dann merkt man, oh, man hatte hier eine Schwachstelle und löscht die aus dem System raus. Aber vielleicht gibt es ja noch andere, die damit nicht gefunden wurden. Das passiert natürlich alles nicht, wenn man moderne Software verwendet, wobei die andere Schwachstellen zur Verfügung stellen als andere.
Genau, das ist halt immer der Fall. Ne? Du hast halt, wahrscheinlich wird das Rennen nie enden, und Cybersecurity wird auch nie sinnlos werden als Tätigkeitsfeld. Wie die Feuerwehr, die hier immer im Hintergrund durchfährt, ja schon zum zweiten Mal. Ja, das klingt doch jetzt gut. Fehlt noch was? Haben wir noch irgendwelche wichtigen Tools vergessen?
Ich glaube, die Menge der Tools ist unendlich. Also jedes Mal, wenn ich wieder Pentest und denke, okay, hier versuche ich mal was, und dann sieht man irgendwie, geht man durch irgendwelche Foren durch und sagt so, oh, hier gibt es dieses eine tolle neue Tool, versuch das doch mal. Das kommt bestimmt hin und wieder mal vor, aber ich glaube, wir haben jetzt so diesen Grundstock, vor allem auch, was man am Anfang mal benutzt, um das ins System reinzukommen, und ab da kann man ja immer weiterarbeiten. Also irgendwann ist man zum Beispiel auch, nachdem man ganz lange Burpsuit verwendet hat, lernt man, dass man vieles davon auch in Python-Skripts machen kann, nur besser und effizienter und ohne irgendwelche Professional Limitations drin zu haben, und dann geht es am Ende auch. Also es ist eher, wenn man diese Tools kennt, dann hat man schon mal, ist man sehr breit aufgestellt in dem ganzen Pentesting-Bereich, und dann kann man ja gucken, wo man ab da weitermacht. Aber das müssen wir nicht vertiefen.
Ja, was wir jetzt als Linux-User nicht so vertieft haben, ist natürlich die Windows-Welt. Ne? Also es gibt ja für die Leute, die Windows-Pentesting machen, mit Active Directory in diesem ganzen Gedöns, da gibt es ja nochmal eine ganz, ganz komplett eigenes Tooling, die alle übrigens unter Linux laufen, weil kein Pentester benutzt Windows. Aber um so Windows-Systeme anzugreifen, aber ich glaube auch, das ist einfach zu speziell. Und ehrlich gesagt, kenne ich mich da auch nicht mit aus, weil ich da immer einen Bogen drum mache.
Ja, ich habe ein paar Mal damit gearbeitet, aber es ist wirklich, vieles davon ist automatisiert und vieles wird einfach nur ausprobiert. Aber du hast recht, also würde man Active Directories nicht brechen können, würden die Mengen der Ransomware-Angriffe um irgendwie 80% zurückgehen, weil es einfach einer der großen Angriffsvektoren ist, Microsoft-Produkte auseinanderzunehmen. Und da ist das Active Directory einfach als, ich glaube, wir haben es noch nie als Begriff gesagt, das ist quasi dieses zentrale Element, das in Microsoft-Systemen alle Nutzernamen und alle Verwaltungen und Berechtigungen speichert. Wenn man das natürlich hinbekommt, kaputt zu machen, dann hat man ganz schön viel gewonnen und kann plötzlich auf ganz vielen Rechnern ganz viele tolle Sachen machen und Sachen übernehmen. Da gibt es aber ganz eigene Tools dafür, die auch ganz eigene Komplexitäten haben. Da kann man vielleicht mal im Rahmen der Vorlesung noch ein bisschen im Detail drauf eingehen.
Okay, ja, dann fühle ich mich jetzt schon mal gut aufgeschlaut bezüglich des Toolings und denke, dann machen wir für heute Schluss, oder?
Genau, dann können wir das nächste Mal noch ein bisschen über Passwörter und andere Möglichkeiten, Passkeys, und wie man das Ganze auch noch ein bisschen besser cracken kann, drüber nachdenken. Aber ich denke, für heute passt das erstmal.
Ja, wunderbar. Dann mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Weitere Folgen und andere Kanäle finden Sie unter podcast.hs-mannheim.de.